Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Abendveranstaltung heute begrüßen. Mein Name ist Barbara Hepp und ich leite die Evangelische Stadtakademie München. Wir sind aber gar nicht in der Evangelischen Stadtakademie München, sondern natürlich in der Münchner Volkshochschule. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung, wie wir sie öfter haben. Und ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Kollegen Robert Mucher heute wieder mit ihm gemeinsam und Ihnen gemeinsam diese Veranstaltung erleben darf. Herr Mucher wird Sie dann später durch die ganze Veranstaltung führen. Deswegen jetzt ein paar Worte von mir vorab und dann gehöre ich auch zu den Zuhörenden. Ja, der Abend steht unter der Überschrift oder genauer genommen unter der Frage, steht die Zukunft in den Sternen? Und tatsächlich in Anbetracht der allgemeinen Situation, in der wir uns gesamtpolitisch und vielleicht auch in dieser Stadt befinden, wäre ich geneigt zu antworten, ja. Und mit dieser spontanen Antwort dachte ich mir, da schaue ich doch mal, was die Sterne für mich für heute Abend eigentlich prognostizieren. Und habe also mal das Tageshoroskop gegoogelt für mich, für heute und finde dort unter brigitte.de unter dem Sternzeichen Jungfrau, mein Geburtsdatum einschließend, den folgenden Text. Das Element Erde stärkt heute dein Bedürfnis nach Stabilität. Du hast ein gutes Gespür für das, was dir und deiner Beziehung gut tut. Ein gemeinsamer Abend mit vertrauten Menschen schenkt dir Wärme. Zeige dich offen und ehrlich, so wachsen Nähe und Vertrauen. Tja, als hätten sie es gewusst. Ja, das passt natürlich wie so oft, wie die Faust aufs Auge. Und den Ratschlag will ich auch gerne befolgen und bin mal ganz offen und ehrlich zu Ihnen und sage, dass ich persönlich finde, dass mir die Zeilen für den heutigen Abend nicht so viel weitergeholfen haben. Aber da gibt es andere Menschen, die sehen das ganz anders und erleben das auch ganz anders. Horoskope und viele andere Methoden, sich die Zukunft zu vergegenwärtigen oder vorhersagen zu wollen, was denn passieren könnte und was es für einen bedeutet, waren schon immer ein spannendes Thema und haben schon immer Wege gefunden zu den Menschen. Das ist nicht erst seit heute so. Das sind uralte Praktiken und Techniken, die die Menschen von jeher in den Bann nehmen, faszinieren und ja, auch helfen. Auch das ist streckenweise belegt, wie und warum auch immer. Und genau bei diesen Fragen wollen wir ansetzen. Warum ist das eigentlich so? Was ist so faszinierend an diesen Möglichkeiten, die Zukunft vorauszusagen? Warum machen Menschen das? Welche Möglichkeiten gibt es? Und wie lässt sich das einordnen? Wie können wir das vielleicht ein bisschen sortieren? Und wir wagen auch den Schritt in die Wissenschaft und schauen, was dort an Möglichkeiten der Orientierung uns an die Hand gegeben wird, mit diesem Phänomen und den Praktiken verschiedener Zukunftsdeutungen umzugehen. Ich jedenfalls bin gespannt auf das, was ich heute wieder mal ganz sicher neu lernen werde und überlasse die Frage, steht die Zukunft in den Sternen jetzt Berufenerin? Robert, ich glaube, du möchtest erst noch mal sagen, wie es genau weitergeht. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, lieben Dank, Barbara. Ich wusste gar nicht, dass du Jungfrau bist. Hier spricht ein Wassermann. Muss nicht jetzt jeder sein Sternzeichen aus. Wir sind ein kleiner Kreis heute, aber ein diskussionsfreudiger hoffentlich. Denn was wir heute Abend vorhaben, ist Folgendes. Wir haben zwei versierte Gäste aus der Wissenschaft. Wir hatten im Vorfeld ein bisschen überlegt, wollen wir jemanden vielleicht auch dazu nehmen, der oder die vielleicht auch selbst irgendwie Horoskope macht oder legt oder liest oder sonst wie. Haben uns dann aber dafür entschieden, nein, wir wollen tatsächlich erstmal auch wirklich ganz auf dem Boden der Wissenschaft bleiben und aus diesem Boden heraus weiterdenken. Und das wollen wir machen in zwei Impulsen, zwei Impulsvorträgen von unseren Referenten, die ich gleich vor ihren jeweiligen Vorträgen einzeln noch vorstelle. Aber ich möchte Sie beide jetzt schon begrüßen, Herrn Dr. Pöhlmann und Herrn Professor Gollwitzer. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns. Wir werden also, wie gesagt, zwei Impulse hören und dann auch noch mal ins Gespräch bringen und dann natürlich auch mit Ihnen versuchen, ins Gespräch zu kommen, Ihre Assoziation, Ihre Fragen dazu, damit wir da einfach ein großes Big Picture haben. Und damit soll es der Vorrede erstmal genug sein und wir schauen auf den ersten Vortragenden. Und ich möchte da Herrn Dr. Matthias Pöhlmann sehr herzlich bei uns begrüßen. Herr Pöhlmann, studierte evangelische Theologie in Erlangen, in Heidelberg und in München. Die Promotion in praktischer Theologie erfolgte aber 1997, wo er sich auch schon beschäftigt hat mit religiös-weltanschaulichen Bewegungen in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Und er war dann wissenschaftlicher Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Da haben Sie das Ressort gleich, ich glaube, das würde man heute gar nicht mehr so nennen, oder? Referat für Esoterik, Okkultismus, Spiritismus und Satanismus. Also ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie verrückt Ihre Tage gewesen sein müssen, aber auch spannend. Also vielleicht erzählen Sie auch ein bisschen was dazu gleich im Gespräch. Nach Station in Berlin und in Leipzig war er Lehrbeauftragter und nach einer dreijährigen Tätigkeit als Gemeindepfarrer hier im Bayerischen in Germering berief ihn 2014 der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche hier in Bayern zum landeskirchlichen Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Und als solcher wirkte auch bis heute, ist seit 2020 Lehrbeauftragter auch für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät hier an der LMU in München, wo er sich auch 2024 habilitierte. Und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag, den Sie unter das Thema gestellt haben zwischen Astrotainment, Lebenshilfe und Zukunftsdeutung, mantische Phänomene und Angebote. Und ich übergebe Ihnen gerne das Wort, Herr Pümmer.
Ja, vielen Dank, Herr Mucha, für die freundliche Begrüßung, auch für die Einladung und dir natürlich auch, Barbara. Sternzeichen, ja, ich muss mich auch outen, auch Jungfrau. Mir war das immer als Junge peinlich. Wir kennen noch diese Würfelzucker, ne, wo die Sternzeichen drauf waren. Und dann musste ich als Junge immer einräumen, ich bin Sternzeichen Jungfrau. Aber das ist eine persönliche Erfahrung. Ja, ich möchte jetzt die nächsten Minuten nutzen, um über das Thema zwischen Astrotainment, Lebenshilfe und Zukunftsdeutung zu Ihnen zu sprechen. Und ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten Minuten einen knappen Überblick über Erscheinungsformen, den weltanschaulichen Hintergrund und die Attraktivität mantischer Zukunftsdeutung geben. Zunächst mal will ich im ersten Schritt grundsätzliche Klärungen mantischer Praktiken vornehmen. Und in einem zweiten Schritt stelle ich am Beispiel der heute nach wie vor populären Astrologie aktuelle Trends in der Gegenwart vor, um dann auf weltanschauliche Aspekte einzugehen und abschließend Klärungen vorzunehmen. Also das ist mal so der Fahrplan, den ich mir vorgenommen habe. Ich habe jetzt nicht so sehr viele Bilder, aber ich dachte mir so, als Orientierungshilfe ist das ganz gut, als Fahrplan. Es gilt das gesprochene Wort. Beginnen wir mit dem Thema zu Begriff Geschichte und Aktualität der Mantik. Das aus dem Griechischen stammende Wort Mantik bezeichnet die Kunst des Wahrsagens, die Prognose zukünftigen Geschehens. Die lateinische Bezeichnung ist dafür Divinatio. Sie zeigt an, dass Wahrsagen zumindest in früheren Zeiten in religiösen Kontexten stand. Man kann letztendlich zwei Grundformen der Mantik unterscheiden. Einmal die natürliche Mantik, nach der ein Mensch, eventuell ein besonders auserwählter Mensch, im Traum oder in einem hypnotischen Zustand Botschaften einer Gottheit oder einer höheren geistigen Wesenheit empfängt und sie anschließend deutet. Die künstliche Mantik hingegen bedient sich bestimmter Hilfsmittel, Techniken oder Beobachtungen, mit deren Hilfe Kontakte in jenseitige Welten vermittelt oder Zukünftiges vorausgesagt werden sollen. Heute sind es zahllose Spielarten der künstlichen Mantik, wenn man so will, die in unserer Gesellschaft nachgefragt und auch angeboten werden. Und man merkt schon, dass es in Randbereichen Berührungspunkte gibt mit dem Bereich Magie, Okkultismus und Spiritismus. Die verschiedenen Formen des Wahrsagens werden meist von Einzelpersonen angeboten, im Internet, in den Social-Media-Kanälen, manchmal noch in Zeitungsannoncen, auf Plakaten und auf Esoterikmessen. Ich weiß nicht, ob Sie schon auf einer Esoterikmesse waren, am Stiegelmeierplatz. Da findet man regelmäßig solche Angebote. Das sind für mich immer beruflich wichtige Termine, die ich wahrzunehmen habe. Am populärsten ist natürlich die Astrologie. Aber auch Kartenlegen, Pendeln und andere Methoden, um Einblicke in die Zukunft zu gewinnen. Sie sind weit verbreitet. Horoskope, und Barbara Hepp hat ja ein Beispiel vorgeführt, sind ja meistens auch in Publikumszeitschriften, in Printmedien zu finden. Es ist ein eigenes, man könnte sagen, Presseformat, das Pressehoroskop. Ist nochmal ein eigenes Thema. Im Internet und in Zeitschriften werden Fernkurse für die Ausbildung zum geprüften astrologischen Berater angeboten. Seminare zum Erlernen der Chiromantie mit Ferneinweihung, Intensivkurse zur Ausbildung im Kartenlegen. Also die Zahl und Vielfalt der Angebote ist mittlerweile unüberschaubar geworden. Das heißt, diese Beispiele zeigen, wie ausgeprägt die Suche nach Beratung und Lebenshilfe in unserer Gesellschaft ist. Und diese Angebote sind eben auch kommerziell. Das heißt, wir haben es auch mit einem alternativen Lebenshilfemarkt zu tun, mit Anbieterinnen, Anbietern, Nutzerinnen, Nutzern und natürlich entsprechenden Offerten. Versuche, mit Hilfe der Beobachtung von Naturerscheinungen oder der Handhabung bestimmter Praktiken Erkenntnisse über die Zukunft zu gewinnen und daraus Hinweise für zukünftiges Geschehen und Handlungsorientierung abzuleiten, sind so alt wie die menschlichen Kulturen. Aussagen über die Zukunft aufgrund von Naturbeobachtungen, Vogelflug, Sterne, aufgrund von göttlichen Eingebungen, Orakel, Prophezeiungen und aufgrund bestimmter Techniken hatten einen großen Einfluss auf politische, wirtschaftliche und auch kriegerische Entscheidungen. Beispiel Homer. Die Worte der Seherinnen und Seher galten als Worte der Gottheit. Orakelstätten wurden von weit her aufgesucht. Denken wir an das Orakel von Delphi zum Beispiel. Dabei galt die Fähigkeit des Wahrsagens als eine Gabe der Gottheit. Berühmt und immer wieder literarisch bearbeitet ist die Geschichte von Kassandra, der Gott Apollon Sehergabe verliehen habe, verbunden mit dem Fluch, dass niemand ihr glauben werde. Astrologie entwickelte sich in Babylonien und in vielen anderen Kulturen der Welt, in China, da die Faszination des Sternenhimmels zum Staunen und zugleich zu Konstruktionen, Stichwort Sternzeichen und Deutungen einlud. Ich war jetzt vor wenigen Wochen in Kambodscha, ein Land, das eben sehr stark vom Buddhismus geprägt ist. Und mir wurde auch nochmal gesagt, dass dort auch buddhistische Mönche Wahrsagedienste auch anbieten. Also man sieht, wie sich auch manches mischt. Das nochmal als kleiner Ausflug in die weite Welt der Kulturen und der Religionen. Das Prinzip der Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos, also wie oben so unten, das Denken in Analogien, das die Astrologie bestimmt, kam auf und ist eben prägend. Ich komme zu den weltanschaulichen Aspekten und Praktiken. Jede Form der Mantik geht davon aus, dass es möglich ist, mittels einer Technik oder der Beobachtung von Zeichen und Symbolen Aussagen über Kommendes zu machen. Dazu wird eine Beziehung hergestellt zwischen den Dingen, Bildern und Ereignissen, die zur Deutung herangezogen werden und demjenigen, der sie auf sich bezieht, beziehungsweise von einem Deuter, Wahrsager, Kartenleger oder ähnliches auf sich beziehen lässt. Das soll möglich sein, weil jede Mantik davon ausgeht, dass es eine Einheit des Kosmos gibt, in dem alles Geschehen bereits gesetzmäßig vorbereitet ist. Es kommt also darauf an, diese Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und als Vorzeichen bzw. Hinweise auf zukünftiges Geschehen zu deuten. Die verschiedenen Methoden der Mantik haben den Sinn, Einzelnen oder Gemeinschaften zukünftige Ereignisse, schicksalhafte Entwicklungen und günstige Zeitpunkte für zukünftiges Handeln zu enthüllen und damit letztendlich auch Entscheidungshilfen zu geben. Sie beanspruchen, einen Kontakt zu einer anderen Wirklichkeitsebene zu vermitteln, die dem normalen Sterblichen nicht zugänglich ist, der sich aber dem Hellseher oder Wahrsager erschließt oder erschlossen hat. Mantische Praktiken gehörten lange Zeit weitgehend in den Bereich des Aberglaubens. Dabei waren sie in der Bevölkerung zwar unterschwellig verbreitet, Doch nur wenige Menschen haben sich dazu bekannt. Man ging heimlich zum Astrologen, zum Kartenleger und so weiter. Aber ein existenzieller Bedarf nach diesen Praktiken war immer vorhanden. Mit der Verbreitung von Esoterik und ihrer weitgehenden Akzeptanz in der Gesellschaft, man kann sagen, seit den 1980er Jahren, das ist so die postreligiöse Dauerwelle, könnte man sagen, ist dieses Thema viel stärker an die Öffentlichkeit getreten. Diese Wahrsagerinnen, Wahrsager, Astrologen publizieren ihre Vorausschau auf kommende Jahre in Illustrierten und spezielle Kartenleger treten natürlich in den Social-Media-Kanälen inzwischen auf, bieten ihre Dienste auch an. Astrologen erstellen Stundenhoroskope, die konkrete Aussagen über kommende Entwicklungen in wirtschaftlichen Bereichen, Stichwort Aktienkurse, persönliche Verhältnisse, Beziehungen oder beruflichen Perspektiven enthalten sollen. In spiritistischen Sitzungen wird das Ouija-Board oder das Pendel befragt, um Aussagen über die Zukunft mithilfe des angeblichen Kontakts zu Verstorbenen machen zu können. Also da kommt sozusagen die Berührung zum Spiritismus ins Spiel. Zu den klassischen Methoden der Mantik gehören Hypnosetechniken, Wurforakel, in denen je nach Lage der geworfenen Würfel, Knochen oder Steine Deutungen vorgenommen werden. Zu den mehr spielerischen Formen der Mantik zählt zum Beispiel auch das an Silvester übliche Bleigießen. Zu den heute kaum noch üblichen Formen die Interpretation des Vogelflugs oder gar der Eingeweide von Tieren. In der Antike spielte das eine große Rolle. Vorhersagen aufgrund von alten Texten, die kosmische Katastrophen bis hin zum Weltuntergang prognostizierten, werden in Wellen aktuell, besonders wenn aktuelle Daten nahekommen. Denken wir an den Übergang vom Jahr 1999 zu 2000 oder denken Sie an dieses fast magische Datum 21. Dezember 2012, Stichwort Maya-Kalender. Für mich ein schönes Beispiel, worauf sich Ängste, aber auch Sehnsüchte hin projiziert haben. Und man kann natürlich auch als weiteres Beispiel alljährlich den Nostradamus-Boom nennen, wo sozusagen seine Texte, eine Mischung aus Altfranzösisch und Latein, die ideale Interpretationsfläche für alle möglichen Deutungen ermöglicht. Kommen wir zum dritten Punkt, Astrologie als populäre Mantik. Die Sterne als Faszinosum und Tremendum. Schon immer haben Himmelsphänomene ihre Beobachtung und Deutung zu religiösen Interpretationen geführt. Sah man zunächst in den Gestirnen Manifestationen von Göttern beziehungsweise zu Göttern aufgestiegene Verstorbenen, auf die der Mensch durch Gebet und Opfer Einfluss geltend machen kann, so ist das Geburtshoroskop wesentlich jünger. Etwa in der Mitte des ersten Jahrtausends kommt es zum Versuch, mit Hilfe astrologischer Systematisierungen und mantischer Praktiken der Weissagekunst Aussagen zum Individualschicksal des Menschen zu treffen. Wir wissen es, an der Astrologie scheiden sich die Geister. Während ihre Vertreterinnen und Vertreter sie als Chance begreifen, mehr über die Persönlichkeit und das individuelle Schicksal des Menschen zu erfahren, betrachten Kritiker die Astrologie insgesamt als Pseudowissenschaft. Und man muss sagen, auch in der Geschichte des Christentums war das Verhältnis zur Astrologie von jeher gespalten. Also, wie glaubwürdig ist die Astrologie? Deswegen Punkt 3.1, weltanschauliche Ansätze. Wörtlich heißt Astrologie die Lehre von den Gestirnen. Dabei handelt es sich um den Versuch, die wahrgenommenen Gesetzmäßigkeiten eines geordneten Himmels, eines Kosmos, auf irdische Ereignisse zu beziehen und diesen Erkenntniszusammenhang mantisch, das heißt innerhalb eines Wahrsagesystems, zu interpretieren. Und als wichtigste Elemente gelten dann die Planeten und der Tierkreis. Ich kann kein Horoskop erstellen, es ist eine Wissenschaft für sich, aber man muss sagen, dass sich in der Astrologie von jeher zeitgebundene naturwissenschaftliche und religiöse Aspekte mischten. Ein Zitat von Franz Boll: Die Astrologie will Religion und Wissenschaft zugleich sein. Das bezeichnet ihr Wesen. Zitat Ende. Man muss sagen, dass das Interesse am Horoskop und an der Astrologie insgesamt in Deutschland ungebrochen ist. Es gibt Hinweise, seit der Corona-Pandemie ist da nochmal ein deutlicher Aufschwung zu verzeichnen. Und es geht eben darum zu wissen, anhand von Zeichen und Vorzeichen mehr über die großen Geschehnisse der Zeit und das jeweils persönliche Schicksal zu erfahren. Heutige Astrologie bewegt sich zwischen Unterhaltung, medialer Inszenierung und individueller Beratungspraxis. Die verschiedenen Angebote, ich habe es auch erwähnt, werden eben zum Teil über crossmediale Angebote vermittelt. Bis Ende 2025 lief hier ja auch im Kabelsender in München der Sender Astro TV. Der hat seinen Sendebetrieb eingestellt, nicht weil die Nachfrage nachgelassen hat, sondern möchte sich jetzt stärker in die Social-Media-Kanäle hineinbegeben. Und ich habe mich mit diesem Sender Astro TV intensiv auch befasst. Damals in Berlin habe ich auch mal diese Firma, die das betreibt, Questico AG, besucht. Und mir wurde gesagt, dass man im Pool etwa 2000 Astrologinnen, Astrologen, Kartenleger, deren Kartenleger hat. Also ein Millionenumsatz wurde damit auch erzielt. Und also es wird hier wirklich auch, sage ich mal, Geld verdient. In diesem gesamten Spektrum, muss man sagen, verwischen zunehmend die Grenzen zwischen Astrologie, Tarotkartenlegen und Wahrsagerei. Kritiker insbesondere von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP, sie werfen den Astrologen Unwissenschaftlichkeit und Geschäftemacherei vor. Doch heutige Astrologie will seriös und mehr sein als Pressehoroskop und kommerzialisiertes Astrotainment. Der Deutsche Astrologenverband, ein Berufsverband mit rund 600 Astrologinnen und Astrologen, betrachtet Astrologie als, so wörtlich, älteste Typologie der Menschheit und damit älteste Lehre von den Erscheinungsformen körperlicher, seelischer und geistiger Beschaffenheit des Menschen. Astrologie, so heißt es auf der Internetseite dieses Verbandes, Astrologie ist die Lehre der Entsprechungen zwischen den Gestirnen am Himmel und dem Leben auf der Erde. Sie geht davon aus, dass Veranlagung und Werdegang von Entitäten wie zum Beispiel Menschen, Völkern, Nationen oder Unternehmen durch entsprechende Konstellationen am Himmel angezeigt bzw. beschrieben werden. Die Astrologie kennt verschiedene Anwendungsbereiche, darunter die Geburtsastrologie, Mondanastrologie, Stundenastrologie und Elektionsastrologie. Also es gibt da schon verschiedene Ansätze und Felder, soweit der Deutsche Astrologenverband. Nach Schätzungen gibt es in Deutschland etwa zwischen 6.000 bis 8.000 Astrologinnen und Astrologen. Die wenigsten, das muss man auch sagen, können vollständig davon leben. Das ist oft meistens sozusagen eine Nebentätigkeit, die sie betreiben. Und gleichzeitig ist auch der Begriff oder die Selbstbezeichnung Astrologe, Astrologin nicht geschützt. Genauso wenig wie der Begriff Parapsychologe, Coach oder Yogalehrerin oder Yogalehrer. Immerhin findet man, und da habe ich doch gestaunt, bei der Agentur für Arbeit zum Berufstyp Astrologe, Astrologin sowie zu Aufgaben und Tätigkeiten folgenden Eintrag. Zitat: Astrologen ziehen für die Schicksalsdeutung hauptsächlich das Geburtshoroskop heran. Deshalb berechnen sie zunächst die Stellungen der Planeten und Tierkreiszeichen zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Kunden und erstellen daraus Karten. Auf dieser Grundlage interpretieren sie die Konstellationen. Im Gespräch oder in Form von schriftlichen Gutachten legen sie ihren Kunden die Ergebnisse dar. Dabei geht es ihnen in der Regel nicht um die Voraussage konkreter Ereignisse. Vielmehr verstehen Astrologinnen und Astrologen ihre Tätigkeit als Lebens- und Entscheidungshilfe. Meist arbeiten sie selbstständig und bieten ihre Beratung in persönlichen Sitzungen, schriftlich, telefonisch oder online an. Astrologische Sitzungen ziehen oftmals Nachgespräche mit sich, wenn zum Beispiel die Kunden nach der ersten Sitzung weitere Fragen haben. Um aktuelle und zukünftige Möglichkeiten und Herausforderungen aufzuzeigen, berechnen und interpretieren Astrologen für Einzelkunden oder zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften auch den gegenwärtigen Einfluss der Sterne. Zitat Ende. Es scheint so zu sein, nach einer neueren psychologischen Studie der Universität Innsbruck, scheint die Astrologie für ältere Personen und vor allem für Frauen besonders attraktiv zu sein. Demnach seien auch Personen, die der Ansicht sind, ihr Leben würde von äußeren Einflüssen bestimmt, eher für Astrologie offen sein. Ansprechbar für astrologische Offerten seien Menschen, die von mehr kritischen Lebensereignissen berichteten, so die Studie. Es lassen sich derzeit auf dem Markt eben viele vulgärastrologische Angebote finden. Und davon zu unterscheiden ist eben diese sogenannte fachlich ausgerichtete Astrologie, die wesentlich mehr Daten zugrunde liegt. Aus welchen Gründen wenden sich Menschen an Astrologinnen, Astrologen und Wahrsager? Zunächst mal bei etlichen, Stichwort Neugier. Manche haben die Hoffnung, mehr über sich und ihr individuelles Schicksal zu erfahren. Zweitens, Entscheidungsschwäche. Manche suchen nach Ermutigung, um eine bestimmte Entscheidung, sei es in beruflicher oder persönlicher Hinsicht, besser treffen zu können. Sie trauen ihrer Intuition nicht, sind unsicher und wenden sich daher an einen Berater oder an eine Hellseherin. Zum Dritten, eine Orientierungssuche in persönlicher Not und in Krisensituationen. Insbesondere Beziehungsprobleme spielen eine große Rolle. Also das ist mir auch beim ab und zu Verfolgen von Astro TV aufgefallen. Das ist sozusagen immer wieder diese Trias: Gesundheit, Liebe, Finanzen. Die spielen also immer wieder eine Rolle. Hinzu kommen gesundheitliche Fragen, der Wunsch, Hilfe für den Umgang mit Krankheit, Unglück oder Tod zu erhalten. Gegenwart und Zukunft sollen in den Blick genommen werden und erträglicher gestaltet werden. Die Ratsuchenden möchten eine gute Botschaft hören und wieder aufgerichtet werden. Ein Hinweis eben für Berater bei Astro TV war immer: Lassen Sie es positiv enden. Nie was Negatives. Passen Sie gut auf sich auf. Unser theologischer Kollege Jürgen Fliege hat das ja auch immer gesagt. Also positive Botschaft am Ende. Suche nach Selbsterkenntnis, ein weiteres Motiv. Manche Menschen wenden sich an solche Berater, um mehr über sich selbst zu erfahren. Der Wunsch nach Anonymität auf der einen und zum anderen die Suche nach Nähe auf der anderen Seite. Also man glaubt nicht, in der Beratung fällt mir das auch manchmal auf, wie viele Menschen auch einsam sind, die dann eben in solchen Angeboten ja eine Freundin in Anführungszeichen, einen Lebenshelfer, eine Lebenshelferin suchen und finden. Und manchmal möchte man eben auch sehr schnelle Lösungen haben für Probleme. Also Kritiker sprechen auch von einer McDonaldisierung dieser Beratungsangebote. Das heißt, Sehnsucht nach schnellen, aber unverbindlichen Lösungen für individuelle Lebensprobleme. Dann Astrotainment und Astrofluencing als digitale Trends. Gemeint sind damit natürlich solche Angebote in den Social-Media-Kanälen, wo eben auch einzelne Astrologinnen und Astrologen als Astrofluencer in Erscheinung treten. Und das ist, denke ich, der neue Trend. Social Media und Astrologie ist ganz eng miteinander verknüpft. Mögliche Ursachen für diesen neuen Hype sind nach Meinung von Beobachtern technologische Innovationen, der digitale Wandel der Öffentlichkeit, wir wissen es, und natürlich auch ein anhaltender Hype bei der Generation Z. Also das heißt bei Menschen, die in den 2000er Jahren geboren sind. Wichtige Plattformen und Inhalte dieses Astro-Booms, TikTok und Instagram, kurze Videos der Astrofluencer erklären komplexe Themen wie Chart Ruler, das ist der Herrscherplanet, der das jeweilige Sternzeichen dominiert, oder Planetenrückläufigkeiten in leicht verdaulichen Häppchen. Dann astrologische Jahreshighlights 2026. In den sozialen Medien stehen aktuell besonders der sogenannte karmische Wendepunkt. Durch das Treffen von Saturn und Neptun am 20. Februar 26 sowie das chinesische Jahr des Feuerpferdes im Fokus. Und ich habe mal nachgeschaut, es werden zum Teilweise wirklich auch sehr dramatische Prognosen gestellt. Dazu komme ich jetzt gleich, nämlich bei Einschätzungen und Ausblick. Alljährlich nimmt die bereits erwähnte Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften einen sogenannten Prognosecheck vor. Die Ergebnisse führen immer wieder die Irrtümer von Wahrsagern und Astrologen vor Augen. Das Ergebnis vom 9. Dezember 2025 lautet, Der Prognosencheck hat 2099 Jahresprognosen aus 52 Quellen ausgewertet, so viele wie nie zuvor. Ergebnis: ein Viertel der Vorhersagen war zu vage, um geprüft zu werden. Mehr als die Hälfte war klar falsch. Belastbare Volltreffer blieben die Ausnahme. Das heißt, diese Auswertung vom sogenannten Prognosencheck endet mit der Feststellung, je konkreter die Prognose, desto seltener ein Treffer. Auch dies bestätigt, dass echte seherische Fähigkeiten nicht existieren. Zitat Ende. Also vernichtendes Urteil. Gleichwohl muss man sagen, dass solche skeptischen Statements keineswegs zum Verschwinden von weiteren, oft medienwirksam gestützten Zukunftsprognosen beseitigen können. Säkulare Prophetien, die sich besonders auf Nostradamus oder die bulgarische Seherin Baba Vanga 1911 bis 1996 stützen, tauchen um den Jahreswechsel immer wieder auf. Und man muss sagen, dass sich gerade jetzt im Umgang und der theologische Umgang mit diesen Phänomenen führt ja dann dazu, dass es hier unterschiedliche Positionierungen gibt. Es gibt sozusagen die einen, die aus dem christlich-fundamentalistischen Bereich kommen, die das sofort immer als Satanismus oder als Teufelswerk bezeichnen, meist so unter apokalyptischen Gesichtspunkten. Zum Zweiten gibt es eben eine ganz stark skeptische, rationalistische Deutung, die eben sofort immer Betrug unterstellt. Gleichwohl muss man sagen, dass manche dieser Beraterinnen und Berater eben über eine sehr gute Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit verfügen, kundenorientiert. Also ich würde das theologisch dann eher zu der Geschöpflichkeit des Menschen rechnen, nonverbale Kommunikation, aber da weiß der Psychologe sicherlich noch mehr. Ein wichtiger Kritikpunkt ist natürlich immer auch die Qualifikation der Berater, der Beraterin. Es bleibt oft unklar, die Betreiber medialer Astro- und Esoterikangebote legen die Anforderungen, die sie an ihre Berater richten, nicht offen. Das war auch ein Hauptkritikpunkt bei mir bei AstroTV. Schicksals- und Lebensbewältigung, damit schließe ich, sind aus christlicher Sicht auch ohne Horoskop möglich. Von Martin Luther wird folgende Anekdote überliefert. Luther und Philipp Melanchthon, also sein Mitstreiter, erreichen an einem stürmischen Abend die Elbe. Luther hat es eilig und will noch vor Einbruch der Dunkelheit mit der Fähre übersetzen. Melanchthon weigert sich. Melanchthon war sehr offen für Horoskope. Nach einigem Hin und Her stellt sich heraus, Melanchthons Eltern hatten dem Sohn ein Horoskop erstellen lassen und dort hatte es geheißen, er solle sich vor nördlichen Gewässern in Acht nehmen. Am Ufer der vom Wind aufgepeitschten Elbe war Melanchthon die Warnung zu Bewusstsein gekommen, doch Martin Luther gibt seinem Weggefährten zur Antwort Domini Sumus. Der Satz ist doppeldeutig. Er enthält einen Genitiv der Besitzanzeige und ein Nominativ Plural. So kann der Satz übersetzt werden, entweder mit der Formulierung Wir sind des Herrn oder aber Wir sind Herren. Aus beiden möglichen Übersetzungsvarianten spricht ein Vertrauen gegenüber einem Gott, der Herr über alle Mächte und Gewalten ist. Zum anderen drückt sich da auch personale Freiheit aus, die Freiheit eines Christenmenschen. Vielen Dank.
Ja, lieber Dr. Pömer, ganz herzlichen Dank für diesen Auftaktimpuls. Schon ganz viele Punkte. Ich hoffe, so sehen wir jetzt nicht aus. Vielen Dank dafür. Viele Impulse schon, die wir vertiefen können und vertiefen sollten. Aber es ist auch der Punkt, wo wir gesagt haben, es ist gut, nicht nur theologisch und religionswissenschaftlich das Thema ranzugehen, sondern auch zu schauen, weil es ja gerade auch den Menschen als Menschen in seinem Denken, Fühlen und Handeln betrifft. Und sie hat ja gerade gesagt, die großen Themen Liebe, Gesundheit und Geld, Finanzen, genau. Bezüglich der Liebe ist es auf jeden Fall auch ein Feld, wo es auf jeden Fall ins Zwischenmenschliche geht. Und wir freuen uns sehr, mit Herrn Professor Gollwitzer jetzt den psychologischen Impuls zu hören. Ich möchte ihn auch ganz kurz vorstellen. Herr Professor Gollwitzer hat Psychologie an der Universität in Trier studiert und er war nach der Promotion 2004 Juniorprofessor für Methodenlehre und Evaluation im Fachbereich Psychologie an der Universität Koblenz-Landau. Und nach 8 Jahren als Professor in Marburg ist er seit 2018 Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität hier auch in München. seine Forschungsinteressen, das möchte ich vielleicht ganz kurz erwähnen, weil es einfach auch super spannend ist, sind soziale und individuelle Funktionen von Rache, Strafe und Vergeltung. Also so ein bisschen, was bei Ihnen jetzt, Herr Pöhlmann, so die Satanismus und die Soziale, ist jetzt immer Rache, Strafe. Also man könnte jetzt da, habe ich so gedacht, im Vorhinein auch theologisch jetzt auch noch ganz viel daraus holen tatsächlich. Müssten wir ein anderes Mal machen. Es ist auf jeden Fall neben diesen Themen auch Ungerechtigkeitssensibilität und unmoralisches Verhalten ein Forschungsinteresse und Veränderungsmessung im Kontext der Evaluation psychologischer Maßnahmen. Also wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Und ich möchte das in dem Rahmen auch vielleicht ganz kurz sagen, Herr Professor Gollwitzer ist auch bei uns an der Volkshochschule Fachbeirat in der Psychologie. Fachbeiräte, die beraten uns im Programm, also das gibt es auch für die Philosophie und für die Religion. Und so sind Sie heute quasi ein bisschen fachfremd in diesem Fachgebiet, aber quasi im Haus doch wohl bekannt. Und deswegen, ich übergebe Ihnen sehr gerne das Wort. Schön, dass Sie heute auch bei uns sind.
Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und vor allen Dingen für die Einladung. Das ist ja von der Thematik her, wie Sie gemerkt haben, ist das dann doch ein bisschen weg von dem, was ich normalerweise so erforsche. So viel mit dem Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat Astrologie und Zukunftsdeutung, naja, also man müsste es ein bisschen konstruieren, dass es da eine thematische Überlappung gibt. Und also wie Sie wahrscheinlich aus der Vorstellung auch schon gemerkt haben, meine Identität ist die eines Wissenschaftlers, verstehe mich, der Idee verpflichtet, die Grenzen zwischen dem, was Wissenschaft ist und dem, was nicht Wissenschaft ist, möglichst klar zu ziehen. Aber das ist natürlich ein Anspruch, der führt auch manchmal ins zu Strenge. Der führt manchmal ins Unsichere und dessen bin ich mir total bewusst. Also sehen Sie mir nach, wenn ich diesen Titel, steht die Zukunft in den Sternen, ein bisschen verändert habe, nämlich steht die Zukunft wirklich in den Sternen? Wobei ich Ihnen sagen kann, ich weiß die Antwort nicht. Und den Untertitel oder doch eher in unseren Köpfen. Und da sind wir dann ganz nah an der Psychologie. Ich zeige Ihnen auf einer Folie, was eigentlich Sozialpsychologie ist, für diejenigen von Ihnen, die das nicht oder noch nicht wissen. Dann würde ich gerne eine Minute darüber sprechen, warum ich dann überhaupt zugesagt habe, was mich am Thema des heutigen Abends interessiert, welche Fragen die Sozialpsychologie zum Thema des heutigen Abends stellen kann und welche Antworten sie gegebenenfalls geben kann. Also Sozialpsychologie ist ein Teilgebiet der akademischen Psychologie, gilt als eine der Grundlagendisziplinen in der Psychologie und befasst sich mit dem menschlichen Verhalten und Erleben im Kontext sozialer Erfahrungen und Einflüsse. Und ich habe Ihnen mal ein Zitat mitgebracht, weil ich das ganz hilfreich finde. Da steckt nämlich ein Wort drin, das für das Thema des heutigen Abends dann doch relevant sein könnte. Tim Wilson, amerikanischer Sozialpsychologe, hat das Fach mal folgendermaßen definiert. Sozialpsychologie ist die wissenschaftliche Untersuchung der Art und Weise, wie Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen von Menschen durch ihre aktuellen Selbst- und Umweltdeutungen bewusst beeinflusst werden. Und achten Sie mal auf das Wort, oder darauf möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken, auf dieses Wort Deutungen. Diese Deutungen werden maßgeblich von Normen, sozialen Normen geprägt, sind mit einer experimentellen Methodik untersuchbar und stellen dann Ansatzpunkte dar, um das Verhalten von Menschen zu verändern. Und ich habe es schon gesagt, also was in dieser Definition ganz besonders ist, dieses Konzept der Deutungen. Und das ist für ihn deswegen so wichtig, weil er sagt, ohne diese Deutungen versteht man den Menschen gar nicht. Also ohne dass man ein Verständnis dafür entwickelt, wie Menschen sich einen Reim machen auf sich selbst und auf andere Menschen und auf die Welt, kann man überhaupt nicht verstehen, wie soziales Verhalten sich entwickelt. Das finde ich an der Definition ganz interessant. Und mit Deutungen sind wir dann relativ nah am Thema des heutigen Abends. Was interessiert denn mich oder was hat denn mein Interesse geweckt? Also ganz viele Theorien, auch in der Sozialpsychologie, gehen davon aus, dass der Mensch ein rationales Wesen ist, dass er rational denken, urteilen und handeln kann und dass er das in den meisten Fällen auch tut. Und ja, also meistens weiß ich genau, aber sehr oft handeln wir rational. Ne? Wenn wir in einer neuen Stadt sind, wie zum Beispiel dieses Paar, dann und man möchte irgendwie ins Museum X gehen oder mit der U-Bahn zum Ostbahnhof kommen, dann lässt man sich typischerweise nicht von gut Glück leiten, sondern man zieht irgendwie einen Plan raus und guckt, was ist der beste, der reliabelste Weg, um zu meinem Ziel zu kommen. Das ist ein rationales Verhalten. Und wir machen das tagtäglich. Wir machen rationale Dinge tagtäglich. Menschen können logisch schlussfolgern. Und es gibt Forschung, die zeigt, dass wir auch Spaß haben am logischen Schlussfolgern. Dass uns das mit dem Gefühl von, yes, ich habe es geschafft. Toll, ich bin ein schlauer Mensch. Mit diesem Gefühl zurücklässt. Und das ist ein positives Gefühl. Also wir haben Spaß daran, logisch zu sein und rational zu sein. Und in den meisten Fällen geben wir insbesondere bei Entscheidungen, bei denen die Konsequenzen schwerwiegend sind oder sein könnten, wissenschaftlich gesichertem, rationalem Wissen den Vorzug vor unplausiblem Unfug. Es gibt Ausnahmen. Also es gibt auch Leute, die der Meinung sind, dass man gegen ein respiratorisches Virus Hydroxychloroquin nehmen sollte. Aber also glauben Sie mir, das sollte man nicht. So, und wenn das stimmt, dass Menschen rational sind und dass sie sogar Spaß daran haben, rational zu sein, ist die interessante Frage, warum sind Menschen dann gleichzeitig so fasziniert von Dingen, die nicht wissenschaftlich erklärbar sind, die so scheinbar nicht rational sind? Und das sind die mantischen Phänomene, über die Herr Pillmann vorhin auch schon gesprochen hat. Und da gehören die Horoskope natürlich auch dazu. Also wie verträgt sich das denn mit dem Selbstverständnis des Menschen als einem rationalen Wesen? Das finde ich eine interessante Frage. Und ich glaube, dass diese Frage nur über den Begriff der Funktion beantwortet werden kann. An etwas Irrationales zu glauben, hat irgendwie eine bestimmte psychologische Funktion. Und dann ist die Frage, was ist das denn für eine Funktion? Herr Pillmann hat so ein bisschen darüber gesprochen, denn Sie haben eher über Motive gesprochen. Was bringt Leute denn dazu, sich mantischen Phänomenen zu öffnen? Und meine Frage ist eine verwandte Frage, was sind denn die Funktionen dieses Glaubens oder dieser Öffnung an mantische Phänomene? Also meine persönliche Position, um das auch nochmal klar zu machen, zwischen dem, also erstmal, Wissenschaft ist ja nicht alles, ne? Die Wissenschaft kann ganz, ganz wenig nur erklären. Und man kann es auch so formulieren, zwischen dem, was wissenschaftlich eindeutig falsch ist, zum Beispiel dem, was Donald Trump glaubt, und dem, was wissenschaftlich eindeutig erwiesen ist, nämlich dass Impfen dem Ausbruch von Krankheiten entgegenwirken kann, liegt wahnsinnig vieles, was wir nicht wissen, was unsicher ist, was vorläufig ist, worüber wir keine Aussage machen können. Und etwas zu glauben, was nicht sicher bestätigt oder nicht sicher widerlegt ist, ist kein Zeichen von Irrationalität und ist geschweige denn ein Zeichen von Dummheit. Also das ist manchmal etwas, was man sehr klar machen muss, wenn man sagt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftler, dann ist es keineswegs so, dass ich alle Menschen, die nicht sich streng an ein wissenschaftliches Weltbild heranwagen oder daran glauben, als dumm bezeichnen will, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es gibt Dinge, von denen man ziemlich genau weiß, ob sie stimmen oder nicht. Und jenseits, und da gibt es eine riesengroße Welt, von dem man nicht genau weiß, was richtig ist und was nicht. Und wenn man in dieser Welt glaubt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dieser Glaube erfüllt psychologische Funktionen und mich interessiert, was diese Funktionen sind. Also, die Fragen, die Sozialpsychologie stellt und möglicherweise beantworten kann, was sind das denn für Funktionen? Welche psychologischen Funktionen erfüllt der Glaube an Horoskope, an Vorhersehungen, an einen Zusammenhang zwischen Geburtstag, Persönlichkeit, Schicksal und so weiter. Und dann kann man noch ein bisschen was darüber sagen, ob es denn einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen, Persönlichkeitseigenschaften und dem Schicksal, das eine Person ereilt, gibt. Wobei Herr Pillmann das auch im Prinzip schon beantwortet hat. Dann ist eine interessante Frage, mit der sich die Psychologie beschäftigt hat. Wie kommt es denn, dass wir bei so vielen dieser Sätze, die man in den Pressehoroskopen, aber auch in Deutungen liest, den Eindruck hat, ja, das passt. Wie kommt das denn? Was macht das denn aus? Und die vierte Frage ist, wer glaubt eigentlich an Horoskope? Und das schließt sehr schön an das, was Sie schon vorgestellt haben. Also fangen wir mal an. Und ich gebe Ihnen mal einen Auszug von Antworten auf diese vier Fragen. Also welche psychologischen Funktionen erfüllt der Glaube an Horoskope, an Vorhersehungen und so weiter? Ein erster Kandidat ist die Sicherung des Glaubens an eine gerechte Welt. Es gibt eine Theorie, die ist entwickelt worden von Melvin Lerner in den 70er und 80er Jahren in den USA. Und diese Theorie besagt, dass Menschen ein Bedürfnis haben, an eine Welt zu glauben, in der jeder bekommt, was er verdient, und jeder verdient umgekehrt, was er bekommt. Und warum haben Menschen dieses Bedürfnis? Naja, der Glaube daran, dass was, also wenn wenn ich es mal platt formuliere, dass zwischen dem, was man in sein Leben reinsteckt und dem, was man aus seinem Leben rausbekommt, dass dazwischen ein Zusammenhang besteht. Der Glaube daran, dass das so ist, erfüllt den Menschen mit einem Gefühl von, naja, Sicherheit und Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit. Und Löhler geht sogar so weit zu sagen, dass ohne dieses Gefühl von Sicherheit, Kontrollierbarkeit, Vorhersehbarkeit überhaupt nicht denkbar wäre, dass Menschen einander vertrauen. Denn Vertrauen bedeutet, dass man miteinander einen Kontrakt, einen Vertrag eingeht. Wenn ich dir was leihe, kriege ich es wahrscheinlich wieder zurück. Wenn ich dir und so weiter, you get the idea. Und Löhler sagt, damit es überhaupt zu sowas kommt wie einem Willen, zu einer Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen, muss man das Prinzip eines Kontrakts verstanden haben. Kontrakte basieren auf Kontingenzen zwischen dem, was man gibt und dem, was man bekommt. Insofern sagt, das ist fast angeboren, dieses Bedürfnis, an eine Welt zu glauben, in der Dinge, die passieren, auch einen Sinn haben, in der das, was man tut, auch irgendwie zurückgespiegelt wird. Dieses Bedürfnis, das ist fast schon angeboren. Dieser gerechte Weltglaube lässt sich schützen, der ist allerdings volatil, denn immer mal wieder sehen wir Dinge, die nicht dem Wunsch entsprechen, dass das, was man reinsteckt, auch rausbekommt. Also wie kann es zum Beispiel sein, dass jemand, der sein Leben lang ein freundlicher, moralischer, netter Mensch war, in noch nicht mal so hohem Lebensalter von einer schweren Krankheit geplagt ist. Wie kann so ein Schicksalsschlag mit dem Glauben an eine gerechte Welt vereinbar sein? Das ist eine Bedrohung des gerechten Weltglaubens. Und die Theorie sagt, man kann aber selbst im Lichte dieser nicht kontingenten Erfahrungen seinen gerechten Weltglauben schützen, indem man Situationen umdeutet. Achtung, deuten ist jetzt wieder das Wort, was ich eben schon mal gebracht habe, das man braucht, um menschliches Verhalten und Leben zu verstehen. Und hier entfaltet diese Deutung ihre volle Kraft. Löhner sagt, man kann in jeder Situation, selbst in solchen adversen Situationen, wie jemanden beobachten, der einen Schicksalsschlag erleidet, Situation so umdeuten, dass es am Ende doch eher gerecht ist. Naja, da muss er ja was gemacht haben, was dafür, dass das jetzt eben passiert ist. Ne? Es gibt Forschung zu der Frage, wie man auf die Information reagiert, dass Leute Opfer eines Schicksalsschlags geworden sind, Opfer von Straftaten geworden sind, dass Frauen vergewaltigt worden sind. Und was man häufig mal findet, ist, dass die Reaktion auf solche Taten ist, naja, hätte man ja nicht durch die dunkle Gasse gehen müssen. Hätte ein bisschen vorsichtiger sein können. Also Selbstverschuldungsvorwürfe an die Opfer. Und was hat das jetzt alles mit Horoskopen zu tun? Naja, im Prinzip basiert das auf dem gleichen Nenner. Auch Horoskope und andere Formen von Mantik sind sozusagen suggerieren, dass es Kontingenzen gibt, dass es Beziehungen gibt zwischen dem, was man tut und dem, was man kriegt. Zwischen dem, was sozusagen vorbestimmt ist und dem, was passiert. Und die Idee ist, das erfüllt Menschen mit einem Glauben an Vorhersagbarkeit, Kontrollierbarkeit und Sicherheit. Und man weiß aus anderer Forschung, dass das Gegenteil davon, nämlich Zufälligkeit, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Wissenschaftler glaube ich an die Zufälligkeit. Viele Dinge passieren, ohne dass es eine Kontingenz gibt. Und das ist aber für Menschen extrem bedrohlich. Also die Informationen, ich weiß nicht, was morgen passiert. Du könntest morgen einen Unfall haben. Du könntest übermorgen sterben. Es könnten alle Dinge passieren. Dinge passieren halt nun mal zum großen Teil zufällig. Ist eine Information, die viele Menschen bedrohlich finden. Vielleicht haben sie sogar bei den Sätzen, die ich gerade gesagt habe, gedacht, du liebe Zeit. Das ist genau das, was psychologisch dann sehr wirkmächtig wird. Die Zufälligkeit ist bedrohlich. Dann gibt es Forschung, die zeigt, dass Menschen sich einem Gefühl von Ehrfurcht sehr zugeneigt fühlen. Und Horoskope erfüllen einen mit einem Gefühl von Ehrfurcht, genau wahrscheinlich wie alle mantischen Phänomene auch. Es gibt etwas da draußen oder da oben oder weiß nicht wo, was wir nicht verstehen, was wir vielleicht gar nicht begreifen können. Dieser Gedanke alleine macht Menschen ehrfürchtig, da hat man fast keine Worte mehr für. Gleichzeitig genießt man aber dieses Gefühl der Ehrfurcht. Das zeigt einem, dass man ein kleines Rädchen in einem riesigen System ist und führt zu einem Gefühl der Bescheidenheit, Humility. Bedürfnis nach positiver Selbstwertschätzung. Jeder Mensch ist ausgestattet mit einem Bedürfnis, Informationen, die einen in ein positives Licht rücken, aufzusuchen und Informationen, die einen in ein negatives Licht rücken, eher zu vermeiden. Das ist sehr gesund. Psychologisch ist das total gesund. Die Menschen, bei denen es genau umgekehrt ist, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Okay, also das sind die Funktionen und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Was hier zum Beispiel nicht draufsteht, ist Sinnsuche oder das Erleben von Sinn, das Erleben von positiven Zuständen, das Bedürfnis, Antworten auf große Fragen zu kriegen. Das war in ihrem Beispiel auch. Gerade in Zeiten, in denen die Nichterklärbarkeit einen mit ganzer Wucht trifft, also eine Pandemie, die weltumspannend ist. Das ist ein großes Ereignis und große Ereignisse benötigen große Erklärungen im Kopf von Leuten. Also kein Wunder, dass man im Kontext solcher Dinge, und gerade leben wir in einer Zeit, in der viele große Dinge passieren, man sich wünscht, dass es auch große Antworten auf die Frage warum gibt. Aber ehrlich gesagt, vieles ist Zufall. Gibt es denn überhaupt einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel Sternzeichen und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Persönlichkeitseigenschaften und Herr Pöhlmann hat schon angedeutet und dazu gibt es auch psychologische Forschung und ich kenne keine einzige Studie, die jemals auf der Basis solider wissenschaftlicher Methodik herausgefunden hätte, dass es einen solchen Zusammenhang gibt. Oder wenn man versucht hätte, die Studien zu replizieren, hat man nichts oder sogar das Gegenteil gefunden. Das heißt, insgesamt lautet die Antwort nein. Es gibt keinen Zusammenhang. Jedenfalls bei den Studien, die ich kenne. Und einige davon habe ich mir mal genauer durchgelesen. Die sind schon solide. Gibt es, das wird auch immer wieder behauptet, kann man anhand des Sternzeichens Kriminalität vorhersagen? Es gibt eine einzige Studie, die ist auch ziemlich bekannt geworden in der Szene, die sagt ja. Und dann gibt es Replikationsversuche und Reanalysen der Daten und die zeigen dahinter ist. Das ist ein statistisches Artefakt. Also nein, gibt es nicht. So, dann kurz noch, weil wir gerne noch diskutieren wollen, aber die Frage, die finde ich auch noch ganz spannend. Warum ist es denn dann so, dass man Horoskope manchmal als so zutreffend erlebt? Und die Antwort lautet, und vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, die Antwort lautet Barnum-Effekt. Und Barnum-Effekt, dieser Name Barnum-Effekt, der stammt von Paul Mehl. Paul Mehl ist ein Psychometriker, also jemand, der sich mit psychologischer Methodik beschäftigt. Wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgestellt und benannt, also dieser Begriff oder dieser Name Barnum ist der Name eines Zirkusdirektors und Schaustellers, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und dessen Zirkus wahnsinnig beliebt und bekannt war. Und auch die Frage, was er denn glaubt, warum dieser Zirkus so beliebt ist, warum so viele Leute ihn besuchen, ist, war seine Antwort: Mein Zirkus hat ein bisschen was für jedermann. Und Paul Mehl hat gesagt, es ist eigentlich interessant, weil es genau die Antwort, die auch auf Horoskope zutrifft. In so einem Horoskopsatz, vor allen Dingen in den Pressehoroskopen, da steckt ein bisschen was für alle drin. Und das macht sie so, das führt dazu, dass man sie als so zutreffend erlebt. Oder ein bisschen wissenschaftlicher formuliert, Menschen neigen dazu, vage und unspezifische Aussagen, also zum Beispiel Vorhersagen über ihre Zukunft, Charakterisierung über ihre Persönlichkeit, über sie, als spezifisch für sie zutreffend zu interpretieren. Und vor allen Dingen dann, zeige ich Ihnen gleich noch, wenn Sie positiv valent sind, wenn Sie irgendwas Positives über einen selber aussagen. Und dann gibt es ein psychologisches Phänomen, das nennen wir die Confirmation Bias, die Bestätigungsverzerrung. Im Regelfall finden wir für eine Aussage viel schneller Belege dafür, dass sie stimmt, als dass wir Belege dafür finden, dass sie nicht stimmt. Also, und man könnte es auch anders sagen, Menschen sind eigentlich wahnsinnig schlechte Wissenschaftler, weil ein Wissenschaftler sollte ja immer versuchen, die Hypothesen zu falsifizieren, zu widerlegen. Aber das fällt uns viel, viel schwerer, als Belege dafür zu finden, dass die Dinge stimmen. Das ist der Confirmation Bias. Und wir Menschen haben ein sehr schlechtes Gefühl für Basisdaten, für Dinge, die nicht nur auf uns, sondern auf alle zutreffen. Und das ist genau der Trick, den Horoskope anwenden. Sie arbeiten mit Aussagen und Frau Hepps Beispiel war ja, also es war besser, hätte es ja gar nicht sein können. Das sind Aussagen, die nicht falsifizierbar sind, weil sie auf so viele Menschen und so viele Gelegenheiten, so viele Kontexte zutreffen. Sie sind einfach für so viele Leute wahr Und jetzt kommt der Confirmation Bias ins Spiel. Uns fällt dann beim Lesen auf, oh ja, stimmt. Heute, ne, was ihr Beispiel war, an einem Abend mit netten Menschen und man soll sich öffnen. Ja, stimmt, das ist doch ein Abend mit netten Menschen. Immer solche, das stimmt doch alles. Aber das ist auch für viele andere Menschen heute Abend ein Abend, an dem man mit netten Menschen sich öffnen kann. Es gibt diese ältere Studie aus den 40er Jahren. Psychologiestudierende haben einen Persönlichkeitstest ausgefüllt und dann hat ihnen ihr Professor gesagt, alles klar, ich werte den aus für dich und nächste Woche komme ich mit einer personalisierten Auswertung zurück. Und dann hat er jedem, eine Woche später, hat er jedem seiner Studierenden den Zettel gegeben und hat gesagt, das ist deine persönliche Auswertung. Und die Auswertung, was die Studierenden nicht wussten, ist die bei mir die gleiche. Aussagen lauteten, sie sehnen sich danach von anderen gemacht und wohnen. Sie haben eine Tendenz, kritisch gegenüber sich selbst zu werden. Einige ihrer Wünsche scheinen ziemlich unrealistisch zu sein. Und dann hat der Professor seine Studierenden gefragt, was glaubst du, wie gut der Test ist? Also was glaubst du, wie gut diese Aussage auf dich zutrifft? Und 87% der Befragten haben gesagt, auf einer Skala von 0 bis 5, ja, passt super, passt perfekt. Also, und das waren Psychologiestudierende. Ich mache es ein bisschen schneller. Also eigentlich müsste man Aussagen wie diese, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, als nicht nur für sich selber wahr, sondern als für viele Leute wahr identifizieren. Und da sind wir aber schlecht drin. Ich zeige Ihnen eine andere Studie, die aus dem Jahr 1985 stammt. Und hier haben die Versuchspersonen so ähnliche Aussagen bekommen, welche mit einer hohen Basisrate. Und sie sollten für jede dieser Aussage angeben, wie gut trifft sie auf dich persönlich, einen sehr guten Freund von dir, auf einen Bekannten von dir oder auf eine entfernt bekannte Person zu. Und ich sage mal, die richtige Antwort wäre auf alle gleich und zwar sehr hoch. Aber was Studierende, in dem Fall waren es 64, auch wieder Psychologiestudierende machen, ist die positiven Aussagen, von denen sagen sie, ja, auf mich treffen die schon ziemlich zu, auf einen sehr guten Freund auch noch irgendwie, aber da geht es schon runter. Das kann man nicht so richtig sagen. Also, und das ist ganz interessant, weil das auch nochmal zeigt, dass besonders die positiven Vorhersagen oder Aussagen sind, von denen man glaubt, sie treffen auf einen selber zu. Deswegen glaube ich, dass Horoskope auch so viel mit dem Bedürfnis nach positiver Selbstwertschätzung zu tun haben. Bei den negativen Aussagen findet sich das nicht. Okay, also Barnum-Aussagen sind so formuliert, dass sie unspezifisch sind, meistens nicht an einen konkreten Tag, Ort, Kontext gebunden sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen, nur Basisrate haben, so klingen, als seien sie spezifisch für die Zielperson geschrieben und als positive Eigenschaft gelesen werden können. Okay, und die vierte Frage, das ist im Prinzip, das baut perfekt auf das, was Herr Kühlmann schon gesagt hat. Wer glaubt eigentlich an Horoskope? Ich fasse es mal zusammen. Etwa ein Viertel der Befragten, wenn man Umfragen glaubt, Frauen mehr als Männer. Wobei man auch sagen muss, dass viele Leute Horoskope gerne lesen, aber vor allen Dingen zu Unterhaltungszwecken, weil das irgendwie auch ein bisschen lustig oder interessant ist. Wenn man Leute bittet einzuschätzen, ob sie wirklich glauben, ob sie wirklich denken, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen, dann sagen ungefähr nur noch 20% der Befragten, ja, ich glaube an einen großen Zusammenhang, bei Frauen sind es mehr. Und letzte Folie, das, was ich auch ganz interessant fand, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2010, die hat sich gefragt, wer glaubt denn, dass Astrologie eine Wissenschaft sei? Und die Antwort ist, Menschen, das finde ich ganz interessant, das können Sie mir mal erklären, weil ich das nicht genau verstehe, Menschen mit katholischem Glauben und also eher mit katholischem als Nichtgläubige oder andere und aus Ländern mit einer eher einflussreichen katholischen Kirche, Polen, Spanien, Südamerika, Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss und weniger Kenntnissen bezüglich Wissenschaft, jüngere Menschen, wobei das eher ein Unterhaltungseffekt sein könnte, und Menschen mit eher autoritaristischen Einstellungen. Autoritaristisch bedeutet, dass man der Meinung ist, man sollte sich Autoritäten gegenüber, also submissiv verhalten. Und wenn man selber Autorität über andere Leute hat, dann darf man dominant sein. Fand ich auch ganz interessant. Also, fassen wir zusammen. Astrologie ist keine Wissenschaft. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für die Validität von Horoskopen oder Sternzeichencharakterisierungen oder darüber hinaus. Horoskope fühlen sich aber wahr an, weil sie so formuliert sind, dass sie nur schwer oder gar nicht falsifiziert werden können. Das ist dieser Barnum-Effekt. Einen Beleg für die Validität von Sternzeichencharakterisierung gibt es in unseren Köpfen. Und warum? Weil das psychologische Funktionen erfüllt. An Horoskop zu glauben, nochmal, ist kein Zeichen von Irrationalität oder gar Dummheit. Wenn Menschen Dinge tun, die eine positive Funktion für sie haben, ist das doch gut eigentlich, solange sie anderen Leuten nicht damit schaden. Und die psychologische Funktion von Horoskopen besteht in der Selbstvergewisserung von Kontrollierbarkeit, Vorhersagbarkeit und dem Finden eines Sinns. Vielen herzlichen Dank.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.